Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt fangen wir an zu basteln. Wir bräuchten dazu aber, wir sind ja ein Frauenmagazin, ein Tampon. Und zwar musst du jetzt diesen Tampon nehmen und ihn erstmal auspacken, komplett. Dann musst du das Schnürchen aufdröseln unten und dann weiter noch am unteren Ende den Tampon so ein bisschen aufweichen. Wunderbar. Dann habe ich mitgebracht extra Wackelaugen, das sind diese Augen, die man so aufkleben kann. So, dann gibt es hier schon den mitgebrachten Uhu. So, und das war schnell gebastelt. Das ist ein Tampongeist.
Öffentliches Tampongeist-Basteln, das sorgt doch gleich für Aufmerksamkeit für das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 2. August 2014, der letzten übrigens vor einer dreiwöchigen Sommerpause. Tampongeist basteln. Was soll das? Geduld. Erst in der zweiten Hälfte wird dieses Phänomen aufgelöst und was es vielleicht auch mit Journalismus zu tun hat. Zuvor mehr über Stereoskop Ukraine, ein internationales Medienprojekt zur Ukraine in Berlin und auch in Kiew. Und wir hören mehr über eine europäische Bürgerinitiative einer europaweiten Kampagne für eine neue Medien-EU-Richtlinie. Und das alles auf dem Stadion der elektrischen Kraft. Warum kommt das hier nicht? Nee, das müssen wir nochmal richtig jetzt.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Wat Mut, dat Mut. Radio 1 mit dem Medienmagazin, auch nach über zwei Wochen, als eine malaysische Maschine vom Himmel stürzte, ist, wenn man mal als Normalbürger die Informationen checkt, nicht klar, was und damit auch wer den Absturz herbeigeführt hat. Einschusslöcher an Flugzeugteilen könnten auch von Maschinengewehren stammen, die zur Bordbewaffnung von Kampfjets gehören. Das würde eher für die ukrainischen Luftstreitkräfte als Verursacher sprechen. Aber Boden-Luftraketen, die neben einem Flugzeug explodieren, können auch Löcher reißen. Das macht die ukrainischen Separatisten verdächtig. Was kann man machen, wenn man nicht mehr durchsieht, auch als Journalist zum Beispiel im Konflikt der Ukraine? Denn auch Profis fällt es ja zunehmend schwerer, die Ereignisse einzuordnen. N-Ost, ein Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, eine gemeinnützige NGO von Medienmachern, lud auf die Insel Schwanenwerder von Donnerstag bis heute zu einem internationalen Medienprojekt zur Ukraine-Berichterstattung. 36 Journalistinnen und Journalisten aus 6 Ländern waren 3 Tage in Klausur. Und vor der Sendung konnte ich Geschäftsführer Hanno Gundert sprechen und fragte ihn, ob das auch ein Thema war bei diesem internationalen Medienprojekt.
Naja, ich meine, wir befinden uns ja alle seit der Maidan-Phase, auch wir als Hörer und Konsumenten von Medien, in dieser, ich würde schon sagen, Ausnahmesituation von einer kompletten Unsicherheit, welchen Informationen können wir jetzt eigentlich glauben. Und das ist natürlich eine Situation, die ganz stark darauf zurückzuführen ist, auf die Propaganda-Nebelkerzen, die insbesondere und in allererster Linie aus Russland geworfen werden und die eben leider auch, ich würde sagen, in der Anfangsphase mehr, jetzt langsam weniger, auch in der deutschen Berichterstattung ihre Spuren hinterlassen haben.
Leider. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Wo hinterlassen die zum Beispiel Spuren in Deutschland?
Also sagen wir mal so, also die Phase, wo über Wochen und Monate hinweg die Maidan-Bewegung als faschistisch diskreditiert wurde, was eigentlich erst aufgehört hat, als dann klar war, dass bei den Wahlen dann eben nur 2% der irgendwie möglicherweise faschistisch zu nennenden Parteien herauskamen. Das hat zum Beispiel etwas damit zu tun, würde ich sagen. Also diese Diskreditierung des Maidans beispielsweise. Oder dass auf der Krim eigentlich bis zu dem Punkt, als Putin selbst anerkannt hat oder zugegeben hat, dass da natürlich massiver russischer Einfluss stattgefunden hat, dieses Offenhalten, das eben auch in den deutschen Medien stattgefunden hat, das würde ich durchaus dazu zählen. Das sind Argumente und Informationen, die von russischen staatsnahen Medien kamen und die eben auch hier auf den Boden gefallen sind.
Ich hatte Sie unterbrochen, als Sie gerade sagen wollten, dass es also auch diese Nebelkerzen gab und dass es für Journalisten auch ziemlich schwierig ist, da durchzusehen. Wie machen Sie es genau? Also Sie treffen sich zu einem Workshop 3 Tage lang und diskutieren. Lassen Sie uns kurzform an den Diskussionen teilhaben. Was war vielleicht für Sie auch Ihre persönlich wichtigste Erkenntnis?
Also es waren, wie Sie sagen, 3 Tage, wo diese unglaublich spannenden Leute, die wir da geschafft haben, zusammenzubekommen, und zwar eben Journalisten, die ihr Handwerk ernst nehmen, die unabhängig sind, die recherchebasiert arbeiten und die es eben auf allen Seiten gibt. Es bei aller Kritik an der russischen Propaganda darf man auf keinen Fall vergessen, dass es exzellente, beeindruckende, mutige, investigative Journalisten auf der russischen, auf der ukrainischen Seite gibt. Und tollerweise haben wir es geschafft, von denen etliche renommierte Leute auch hier nach Berlin zu bekommen, die sich mit ihren deutschen und polnischen und anderen europäischen Counterparts unterhalten haben. Und es waren 3 Tage wirklich sehr intensiver Gespräche darüber, wie die Propaganda funktioniert. Die Propaganda, die ist eben leider zunehmend auch, sagen wir mal, wo die ukrainische Seite durchaus auch versucht, da gegenzuhalten mit gleichen Mitteln, was natürlich sehr bedauernswert ist. Und wir haben uns natürlich auch über die ganz konkrete Situation unterhalten. Etliche von unseren Teilnehmern waren nur wenige Tage vor Beginn des Seminars im Donbass in der Ostukraine vor Ort. Und es war sehr beeindruckend auch, was die erzählt haben. Wir haben uns auch, da wir in Deutschland waren, darüber unterhalten, welche Rolle Europa in dem ganzen Konflikt spielt. Das ist ja nichts, was irgendwo weit weg passiert, sondern was uns hier auch ganz konkret betrifft.
Ja, werden Sie mal ganz konkret vielleicht auch für die, die nicht so tief drinstecken, für ganz normale Menschen, die also auch jetzt zum Beispiel im Radio zuhören, haben Sie Tipps für uns, die wir da möglicherweise doch verwirrt sind?
Sag mal so, der Ansatz des Projektes ist es, es ist nämlich so, dass das Projekt nicht beim Miteinanderreden stehen bleibt, sondern wir werden auch im Rahmen des Projekts Reportagen produzieren, und zwar Reportagen, die immer aus einer Doppelperspektive recherchiert und produziert und geschrieben werden. Und genau das Gleiche idealerweise, wenn man es kann, wenn man so viel Zeit hat für den Medienkonsum, wenn man möglicherweise auch die Sprachkenntnisse hat, würde ich logischerweise jedem Leser, jedem Medienkonsumenten empfehlen. Und was ich auch jedem Journalisten wie jedem Medienkonsumenten empfehle, ist einfach immer eine gehörige Portion Skepsis. Wobei, ja, man gewöhnt sich dann langsam an, dass man gegenüber allem skeptisch ist, und das ist auch eine ein ganz bedenklicher Nebeneffekt dieser ganzen Entwicklung, dass das Vertrauen in die Medien insgesamt schwindet. Ja, bessere Tipps habe ich nicht. Wir haben auch sehr viele Fragen aufgeworfen. Also die Fragen sind aber auch so groß, dass wir natürlich jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen die Lösung gefunden haben. Wir werden uns allerdings in 3 Monaten wieder treffen, in der gleichen Besetzung in Kiew. In der Zwischenzeit finden die schon erwähnten Recherchen statt. Und das ist toll, dass wir mit dieser Gruppe, wo wir wirklich sehr gewinnbringend und intensiv diese schwierigen Fragen besprochen haben, jetzt so über einen Zeitraum im Dialog bleiben. Wir hoffen auch, dass die Medien, die Beteiligten, sich untereinander vernetzen, dass vielleicht simultane Publikationsinitiativen gibt, also dass sozusagen ein und derselbe Text in der russischen Zeitung, in der ukrainischen Zeitung, in der polnischen und in der deutschen Zeitung erscheinen und wir damit sogar ein kleines Experiment Richtung länderübergreifender Öffentlichkeit hinkriegen, was in diesem Konflikt natürlich ein schöner, sehr willkommener Tropfen auf den heißen Stein zumindest wäre.
Wenn Sie sagen, man soll vielleicht gegenüber allen Äußerungen dann doch skeptisch sein oder zumindest seinen kritischen Verstand mit einsetzen, schließen Sie da ausdrücklich auch deutsche Medien mit ein?
Also ich will mich überhaupt nicht beteiligen an irgendeinem pauschalen Medienbashing in Deutschland. Ich glaube, es gab eine Lernkurve, die die deutschen Medien im Verlauf dieser ganzen Geschichte, die ja eigentlich im November mit der Ablehnung des Assoziierungsabkommens angefangen hat. Am Anfang hat man einfach gemerkt, die Medien haben, wenn es gut geht, noch einen Korrespondenten in Moskau, und die Ukraine war aber eigentlich so ein bisschen terra incognita. Mittlerweile haben wir tolle vor Ort recherchierte investigative Geschichten, und man sieht auch, wie die ganze Berichterstattung sich eingependelt hat. Also am Anfang war es ja ganz stark geprägt von dieser Russlandversteher, Russland-Basher-Polarität, und deshalb, nein, ich würde nicht dazu aufrufen, gegenüber allen skeptisch zu sein, aber sich einfach bewusst zu sein, wie stark und auch skrupellos einem den Atem ein bisschen nehmend der Einfluss der russischen Propaganda ist. Ich habe selber 7 Jahre in Russland gelebt und liebe dieses Land, also ich will hier kein Russland-Bashing betreiben, aber es ist schon hanebüchen, was da an Mitteln dahinter steht und an Grenzverletzungen.
Wissen Sie denn, wer das Flugzeug abgeschossen hat oder ob es überhaupt abgeschossen wurde?
Ich ich habe meinen Verdacht und sag mal, es ist auch ein Punkt, den wir auf unserer Veranstaltung diskutiert haben, dass es eben auch sehr wichtig ist, dass man nicht bis zuletzt zweifelt, sondern dass man, wenn bestimmte Indizien ausreichend sind, dass man dann auch aufhört zu zweifeln. Ein Beispiel ist, dass die dass in der Phase der Krim-Annexion wer bis zuletzt gezweifelt haben, war da jetzt irgendwie ein Russe, waren die Russen beteiligt oder nicht, und dann erst aufgehört haben zu zweifeln, als es Herr Putin persönlich zugegeben hat. Und da, das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, wo wir, glaube ich, als Mediencommunity oder in Deutschland früher hätten aufhören sollen zu zweifeln.
n-os.org ist Ihre Internetadresse. Vielleicht, wenn man skeptisch ist, eine Anlaufstelle, kann ich mir mal vorstellen. Ich nehme auch an, Sie werden Ihr Projekt für das Internet auch aufbereiten?
Das werden wir tun. Also wir werden es in erster Linie in den beteiligten Medien veröffentlichen, aber es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form auch sozusagen einen Ort geben, wo die Materialien, die im Rahmen des Projekts entstehen, gebündelt und eben auch mehrsprachig zugänglich sein werden.
Verspricht zumindest n-ost.org Geschäftsführer Hanno Gundert. Ich bedanke mich. N-Ost unterstützt übrigens auch die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus. Dazu gleich mehr hier im Radio 1 Medienmagazin. Wenn Sie Twitteraner sind, dann können Sie die ganzen Links auch direkt hören und sehen, besser gesagt. Aber dazu müssen Sie dann natürlich dann anklicken, klarer Fall. Auch bei Facebook poppt das dann auf. So, ich möchte Sie vor der Medienmagazin Sommerpause noch für ein Projekt sensibilisieren, das am 18. August in die Zielgerade geht. Seit mehreren Monaten gibt es eine europäische Bürgerinitiative. Gefordert wird darin in einer europaweiten Kampagne eine neue EU-Richtlinie, welche einer Eigentumskonzentration im Medien- und Werbemarkt entgegenwirkt, die Unabhängigkeit bestehender Aufsichtsgremien von politischem Einfluss garantiert, dem Missbrauch von vorherrschender Meinungsmacht für wirtschaftliche und politische Partikularinteressen vorbeugt und in Form eines regelmäßigen Berichts über Medienkonzentration in den Mitgliedstaaten die Medienbesitzstrukturen transparent macht sowie die Unabhängigkeit der Medien bewertet. Die Deutsche Journalisten und Journalistenunion DJU in Verdi unterstützt diese Kampagne. Warum, erklärte mir Cornelia Haß, sie ist Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistenunion in Verdi, obwohl ja Deutschland relativ gute Medienbedingungen hat.
Wir sagen, es gibt Handlungsbedarf in Bezug auf den Medienpluralismus. Das sehen wir auch auf dem deutschen Markt, wo es ja große Verschiebungen gerade im regionalen und lokalen Bereich innerhalb der Printmedien gibt. Das macht uns besorgt und da sagen wir, auch da kann die EU ein Auge drauf haben und wir lassen uns jetzt auf diesen Prozess ein, weil wir eben mit Sorge sehen, wie die Entwicklungen auch in anderen Ländern sind. In Großbritannien beispielsweise wird die Selbstregulierung der Presse handstreichartig zerschlagen, die bei uns in Deutschland ein sehr, sehr starkes Gewicht hat. In Spanien, in Italien sind die Eigentümerstrukturen der Printmedien, ich sag mal, dubios, zum Teil auch der staatlichen und der AV-Medien. Bulgarien, Rumänien hören wir schlimme Sachen auch von Kolleginnen und Kollegen, denen wir über die europäischen Journalistengewerkschaften begegnen. Die haben uns direkt gebeten, ein starkes Gewicht in die Waagschale zu werfen für diese Initiative. Sie sagen, da hängt auch ein Stück weit unsere berufliche Existenz davon ab, wie sich das jetzt weiter gestaltet. Wir brauchen die EU und insofern war es für uns auch eine Frage von Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen, uns da anzuschließen und eine starke Stimme da einfach wahrzunehmen.
Nun ist ja so eine Petition nur dann erfolgreich, wenn möglichst viele Unterschriften zustande kommen. Was muss man machen und mit welcher, ja, dann doch vielleicht Leidenschaft muss man sich denn da bemühen, dass möglichst viele unterzeichnen?
Wir werden unseren guten Namen in die Waagschale schmeißen. Verdi hat ja schon eine europäische Bürgerinitiative zum Erfolg geführt, die unter dem griffigen Titel Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle reüssiert hat. Das Thema Medienpluralismus ist natürlich etwas abstrakter, aber wir können natürlich auf die bewährten Instrumente setzen. Und ich glaube schon, dass es ein großes Bewusstsein dafür gibt, wie wichtig Pressefreiheit, Medienvielfalt ist für eine funktionsfähige Demokratie. Und das dass das eben auch in Brüssel eine stärkere Rolle spielen sollte, wo es ja sowieso so ein bisschen ein Misstrauen gibt. Und da jetzt einen Handlungsauftrag von unten nach Brüssel abzusenden, das ist, glaube ich, vermittelbar. Oder ich bin davon überzeugt, sonst würden wir es nicht machen. Und wir werden da überall klingeln, wo wir nur können. Wir haben 2 Millionen Mitglieder allein in Verdi. Wenn davon ein großer Teil diese Petition unterzeichnet beziehungsweise die Initiative unterstützt, dann ist uns in Deutschland schon mal sehr viel weitergeholfen.
Aber es gibt auch sicherlich natürlich Menschen, die nicht in Verdi organisiert sind. Auch die müssen irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden. Das geschieht jetzt zum Beispiel hier durch Radio 1 mit dem Medienmagazin. Aber es gibt natürlich auch eine Kampagne logischerweise. Und sie wird begleitet von...
Ja, also ich bin Monique Hofmann und ich bin Kampagnenmanagerin für die Bürgerinitiative in Deutschland und in Österreich. Also eigentlich mein spezieller Bereich ist die Online-Kampagne.
Da haben Sie ja zwei sehr gute Länder abbekommen. Platz 14 ist Deutschland und ich glaube Platz 12 oder so, ebenfalls auch ein bisschen davor ist Österreich. Mhm. Wie versucht man jetzt Menschen dazu zu bewegen, etwas zu unterschreiben, was sie subjektiv nicht als Problem empfinden?
Ja, zum einen versuchen wir natürlich schon auch auf die Probleme aufmerksam zu machen, die es auch in Deutschland gibt. Stichwort Mediensterben, jetzt war ja gerade die Abendzeitung der Fall in den Medien. Aber wir setzen natürlich auch viel auf Solidarität mit den anderen europäischen Ländern und nicht nur Solidarität aus dem Nicht-Eigeninteresse heraus, sondern auch, weil man ja sehen muss, wir müssen uns ja auch fragen, wollen wir in einem Staatenverbund mit Staaten leben, wo es eingeschränkte Pressefreiheit gibt, wo es keine Medienfreiheit gibt. Und diese Staaten entscheiden ja auch mit die politische Agenda in der EU und damit auch ein bisschen die politische Agenda in Deutschland. Und wollen wir wirklich, dass solche Staaten, wo auch die Bürger teilweise gar nicht die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil es halt keine unabhängigen Medien gibt, wollen wir, dass diese Staaten unsere politische Agenda mitentscheiden?
Nun sind ja Kampagnen immer von Ideen getragen, also es reicht ja nicht zu sagen, Leute, unterschreibt, wenn ihr für Pressefreiheit und Medienkonzentrationsrecht seid, sondern da braucht es ja auch eine Idee. Wie sieht Ihre Idee aus?
Und zwar geht es darum, dass die Leser für Pressefreiheit, für Fragen der Pressefreiheit sensibilisiert werden sollen. Dafür wurden mehrere Medien in Europa gefragt, ob sie an dieser Kampagne teilhaben wollen. Und sie wurden dann gebeten, einen Artikel zum Thema Pressefreiheit, Medienpluralismus zu verfassen. Der wurde dann von Saatchi und Saatchi in dieses Altphabet chiffriert. Altphabet ist einfach nur ein neues Alphabet, was entsteht, wenn man die Taste Alt zusammen mit den anderen Tasten auf der Tastatur gedrückt hält. Saatchi und Saatchi hat diese Artikel dann chiffriert und die verschiedenen Medien in Europa haben dann zeitgleich am 5. März diesen Artikel in ihren Online-Ausgaben veröffentlicht mit dem entsprechenden Link zu dieser Altphabet-Webseite, die Saatchi und Saatchi bereitgestellt hat. Und wenn die Leser dann auf diese Webseite geleitet wurden, wurde der Artikel dann wieder dechiffriert, also ins Deutsche oder Italienische, ins normale Alphabet, so dass er dann lesbar wurde und die Leser konnten dann über diese Webseite direkt auf die Webseite der Kampagne gelangen, sich über die Initiative informieren und auch gleich die Initiative unterschreiben.
Klingt erstmal sehr kompliziert. War es erfolgreich?
Also wir hatten am ersten Tag, als die Kampagne gestartet ist, ungefähr 500 Besucher auf der Webseite pro Minute registriert.
Das können Sie noch toppen, www.mediainitiative.eu, mediainitiative.eu. Und das Ganze läuft noch bis zum 18. August. So, für Ihren elektronischen oder papierenden Kalender gilt jetzt noch ein Datum, 9. Oktober 2014.
Sie leiden unter Folkarmut?
Ja.
Sie haben ein fortgeschrittenes Schwedinnen-Defizit?
Ja, schon.
Sie benötigen dringend eine Melodie-Infusion? Wir leisten musikalische Erste Hilfe.
Ja, da.
Aua. First Aid Kit.
Oh, I'm a master pretender.
Das Folkduo aus Schweden. Am 9. Oktober im Astra Kulturhaus. Mehr Infos auf radio1.de. First Aid Kit.
I remember sleepless nights. I remember Chicago.
Radio 1 für Sofortmaßnahmen am Aufführungsort.
Geht es schon viel besser.
Und natürlich nur für Erwachsene.
weil im Interview mit der Kampagnenfrau kurz das Ranking der Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit erwähnt wurde. Österreich auf Platz 12, Deutschland auf Platz 14 und ich das auch getwittert hatte in der vollständigen Liste, hat über Twitter Lille Heise noch einen Tipp dazu gegeben. Die Alaura Schneider schreibt und kritisiert solche Rankings in ihrer Doktorarbeit. Bitte mal auf Twitter klicken, da kann man dann möglicherweise sich dann doch noch ein bisschen eine andere Sicht holen zu diesen Rankings, aber sie geben doch schon in etwa so ein Gefühl dafür, wie es um Pressefreiheit in Europa zum Beispiel unterschiedlich bestellt ist, also Bulgarien auf Platz 100, das ist dann schon dann doch ein Unterschied zu Österreich und das kann man dann auch ganz konkret nachfragen, wie das denn überhaupt zustande gekommen ist. So, das können Sie sich dann sozusagen erarbeiten, wenn die Sendung vorbei ist, würde ich sagen, jetzt sollten Sie sich mal gut vorstellen, eine kleine Bühne in einem Raum, der den Charme einer Tiefgarage hat. Ein Gummiboot nimmt fast die gesamte Bühnenfläche ein. Das Publikum wird aufgefordert, sich zu outen. Also wer liest noch Papierzeitung, wer nicht. Und dann los auf die Bühne und dann beginnt eine Inszenierung. Schilder werden verteilt, da steht zum Beispiel Spiegel Online drauf. Eimer werden ausgeschüttet, angeblich Content, Inhalte der Zeitung. Und versuchen Sie mal, diese Szene irgendwie auditiv zu erspüren. Jetzt.
Was wir hier jetzt sehen, ist die Idealsituation und der ideale Lebensraum der politischen Karikatur. Wir haben unsere Redaktion, wir haben die Leser und den Karikaturisten alle zusammen. Die Redaktion hier, du darfst jetzt deine redaktionellen Inhalte mal einmal so quer über den Lesern ausschütten, wie man das so macht. Das hier raus, aber nicht daraus, nur zu deinen Zeitungslesern. Einfach richtig, kannst auch richtig mit voller Wucht. Und auch noch bei euch ins Boot. Auch Eva liest auch die Zeitung noch mit. So, was wir hier jetzt sehen, ist die lineare Berichterstattung von einem Trägermedium, das auf Papier gedruckt wird.
Ja, das war der erste Urban Journalism Salon. Ich weiß nicht, Französisch wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Das ist ein neues Veranstaltungsformat. Es soll ein lebendiges Magazin sein. Da stellen sich also Journalisten live auf eine Bühne und performen entweder ihre Artikel oder ihre Themen oder ihr Medium und stellen sich dann auch interaktiv, ja, das ist interaktiv, den Fragen der Zuschauer. Es wird getwittert, es wird gedingst auf allen möglichen Kanälen parallel und dann entsteht sowas wie eine Live-Performance und ich fragte denjenigen eben, der also diese kleine, kurze Performance gemacht hat, was er praktisch gemacht hat, wer er ist und wie er sich darauf vorbereitet hatte.
Mein Name ist Thilo Kasper, ich bin der Initiator von Putsch Berlin. Das ist ein Online-Projekt, das sich damit beschäftigt, wie Gestalter visuell mit Politik umgehen.
Online ist ja eigentlich Bits und Bytes. Heute warst du lebendig auf einer Bühne, hast theatralische Mittel benutzt, die man normalerweise beim Kindergeburtstag kennt, ein Schlauchboot, ein paar Schilder und hast die vierte Wand durchbrochen, das Publikum mit einbezogen, Texte versucht zu visualisieren. Wie bist du da vorgegangen?
Also zunächst mal ist es natürlich für mich ein total genialer Moment, weil gerade wenn man so ein nerdiges Thema, um so einen Internetbegriff zu benutzen, bearbeitet, dann ist es ein ganz toller Moment, damit auch rauszukommen. Und gerade, wie du schon gesagt hast, wenn es um Bits und Bytes geht, ist es ganz besonders, wenn man auch mal echte Menschen trifft. Für mich war es eine kleine Herausforderung, weil ich mir überlegen musste, wie ich was eigentlich Virtuelles plastisch präsentiere. Und ich habe eigentlich, ja, kann man vielleicht was sagen, auf so eine Art Action-Theater zurückgegriffen, um da irgendwie eine Verbindung zum Publikum herzustellen.
Hast du da eine Vorbildung?
Also ich studiere Kommunikationsdesign und kuratorische Praxis und ich habe in meinem Studium schon mehrfach auch tatsächlich so eine Art Illustration einerseits gemacht und andererseits auch so eine Art Performance-Kunst, ja.
Nun weiß man ja, dass es auch so eine Bewegung wie Poetry Slam gibt, es gibt auch Science Slam mittlerweile und ist das jetzt so eine Art Journalist-Slam oder wie würdest du das selber sehen? Was ist der eigentliche Sinn?
Na, ich glaube, das ist gerade für so jemanden wie mich ganz großartig, der sonst sein Publikum nicht trifft. Und ich glaube auch, dass es sonst heute vor allem auch eine Möglichkeit war, für ganz junge Leute ihre Projekte mal an eine große Öffentlichkeit zu bringen. Also zum Beispiel sind heute, ich weiß nicht, wie viele tatsächlich da sind, 500 Leute haben sich angemeldet. Ich habe nicht mal so viele Facebook-Fans bei meinem Projekt. Deshalb konnte ich erst mal ein tolles Publikum damit erreichen. Ob sowas wird auf die Dauer wie Science Slam oder Poetry Slams, finde ich total erstrebenswert. Finde ich auch tolle Formate.
Dann war noch zu sehen, also sowas wie eine Radioveranstaltung, wenn man so will, auf offener Bühne. Da erzählten zwei junge Frauen etwas über ihre Arbeit und spielten dann immer so Originaltöne ein. Also das, was ich hier auch mache, indem ich hier einfach so rede, aber mir hört man ja nur zu und man sieht mich ja manchmal glücklicherweise nicht dabei. Aber da war es alles öffentlich. Aber sie sind eigentlich keine Radiojournalisten im eigentlichen Sinne, sondern Crowdspondents. Was das ist, werden sie gleich in diesem Interview erzählen. Sie stellen sich erstmal kurz selbst vor.
Wir sind Lisa und Steffi und wir reisen im Moment 3 Monate lang durch Deutschland mit unseren Rucksäcken und machen Journalismus auf der Straße.
Also wir sind unterwegs als Crowdspondent, als persönliche Reporter unserer Leser, unserer User, unserer Zuschauer. Und die können uns Themen schicken und Menschen, zu denen wir gehen. Und wir recherchieren die Geschichten dann, schreiben sie auf oder verfilmen sie oder bringen sie ins Radio.
Und ihr werdet dafür bezahlt oder ist das ehrenamtlich?
Wir haben Crowdfunding gemacht, wir haben über 5.000 Euro eingesammelt. Davon können wir aber nicht leben. Wir verkaufen unsere Sachen weiter. Wir haben eine Kolumne auf jetzt.de von der Süddeutschen Zeitung und eine Fernsehsendung auf 1+.
Nun könnte man sich ja vorstellen, dass der normale Journalismus, der ja doch sehr vielfältig ist in Deutschland, solche Themen, die ihr behandelt, abdecken müsste. Sind das nun tatsächlich völlig andere Themen als das, was wir im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung zur Kenntnis nehmen? Oder habt ihr bloß einen originelleren Zugang zu den Themen?
Also es sind sicherlich nicht völlig andere Themen. Wir haben heute ein Thema vorgestellt, die Situation von Flüchtlingen in Deutschland, bei dem viele Leser sich gewünscht haben, mal eine Perspektive zu hören, die mal so einen längeren Zeitraum irgendwie beobachtet und Menschen fragt, die vor längerer Zeit nach Deutschland gekommen sind. Und ich glaube, das ist oft schwierig im Journalismus zu leisten, wenn man unter dem täglichen Druck steht, weil man halt nicht die Zeit dafür hat, als Reporter auch rauszugehen und diese Menschen zu suchen.
Welche Chance bietet denn so eine Art Inszenierung, die ihr heute gemacht habt? Denn es war ja schon doch etwas Show dabei. Es ist nicht purer Journalismus, sondern ihr habt euch vor so einen Garderobenständer gesetzt, habt sehr witzige Dialoge euch hin und her geworfen. Das ist dann doch schon jenseits des Bereichs, wo man sagt, Fakten, 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 oder?
Unser Journalismus darf auch Spaß machen und uns geht es auch gerade darum, Leute abzuholen, die vielleicht kein Abo von der Süddeutschen Zeitung haben, die vielleicht nicht abends die Tagesschau gucken, die vielleicht gar keinen Bock mehr haben auf Medien eigentlich. Und denen zu sagen, hey, Journalismus ist was Gutes, das kann auch Spaß machen und man kann trotzdem ernste Themen behandeln. Und aber auch, wir nehmen dich als Leser, als Zuschauer, als Zuhörer ernst und wir wollen mit dir zusammenarbeiten.
Ja, und wir nehmen dich auch mit, genau. Wir wollen mit dir zusammenarbeiten, mit dem Leser. Und es ist, unsere Geschichten passieren immer eigentlich in Zusammenarbeit mit den Lesern. Also sie schicken uns manchmal zu sehr konkreten Personen, die schicken uns dann manchmal weiter. Und es ist eigentlich wie so eine Schneeballkette.
Aber welche Chance hat so ein Format hier? Ist das, was möglicherweise in Serie gehen kann?
Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Format wie Urban Journalism auch in Serie gehen kann, weil es sind unfassbar viele Leute da für den ersten Abend und ich glaube, es sind wahrscheinlich nicht nur Leute, die sagen, ich bin mit dem Journalismus, so wie er jetzt in Deutschland ist, absolut zufrieden. Und vielleicht kann man da dann auch irgendwie Leute wieder für Journalismus begeistern.
Ja, man kann wahrscheinlich andere Leute erreichen, Leute motivieren und auch von wir jetzt ganz konkret kriegen vielleicht auch nochmal Themenvorschläge aus Ecken und von Leuten, die normalerweise sich nicht für solche Journalismusprojekte interessieren würden.
Na dann toi 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 und mögen die 5.000 Euro waren es ja noch lange reichen.
Die sind schon längst ausgegeben.
Dann ist das ja die Gelegenheit nochmal zu sagen, wo kann man bei krautreporter.de oder welche Plattform habt ihr?
Wir haben Superstart Next gemacht. Wir haben aber im Moment keine aktuelle Kampagne, weil wir ja auch noch so als Journalisten arbeiten. Aber nächstes Jahr würden wir gerne wieder ins Ausland und dann können auch alle sich gerne wieder finanziell beteiligen.
Man findet euch exakt bei Crowd?
www.crowdspondent.de und natürlich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und überall, wo man im Internet noch sowas sucht.
Bei YouTube zum Beispiel habe ich euch gerade gesehen im Video.
Ja, und wer es nicht ganz mitbekommen hat, auf Twitter dann nochmal, @crowdspondent, mit C geschrieben, die Crowd, im Gegensatz zu den Crowd-Reportern. Und gleich hören wir mal, wie das Feedback war nach der Veranstaltung Urban Journalism Salon. Ja, Radio 1 Medienmagazin. Radio 1 übrigens ein Programm des Rundfunks Berlin-Brandenburg, für das Sie Beiträge zahlen. Und beitragsfinanziert war ich also gestern Abend unterwegs in Berlin, um mir diesen Urban Journalism Salon anzusehen. Ein lebendiges Magazin soll es sein. Auf der Bühne wurde ja alles geboten, eigentlich vom Urania-Lichtbilder-Vortrag mit Fragen aus dem Publikum über, ja, Sie haben es am Anfang der Sendung gehört, Tampongeist basteln. Und zwar ist das gewesen von, jetzt muss ich selber nachgucken, Missy Magazine, Missy-Magazine bei Twitter zu erreichen, die auf diese sehr dann doch originelle Art und Weise aufmerksam gemacht haben auf ihr Magazin. Dann gab es ein Wirtschaftsquiz aus weiblicher Perspektive, weil sehr oft zu beobachten ist, dass gerade in Wirtschaftsmedien Frauen nicht aus dem Fokus ihrer eigentlichen Tätigkeit betrachtet werden, also was sie leisten als Unternehmerin und so weiter, sondern dann wird immer so geschrieben, ja, die Rocklänge ist so und so lang und ihr Haar fällt mit leichter Welle über die Wangen. Also Details werden teilweise vermittelt, natürlich von Männern geschrieben, die möglicherweise und in der Tat dann auch für den Artikel von geringer Bedeutung sind. Und das war so ein interessantes Quiz auf offener Bühne von Theresa Bücker. Und ich fragte im Anschluss der Veranstaltung drei stichprobenartig, aber nicht repräsentativ, wie Ihnen das gefallen hat.
Ich bin Markus und ja, ich habe nur die Hälfte mitgekommen, muss ich sagen, weil es doch recht laut war. Aber das, was ich mitbekommen habe, hat mir sehr gut gefallen.
Vielleicht so einen kleinen Anhaltspunkt, was war für dich das Interessante?
Ja, na, die Themenvielfalt, halt Politik, Wirtschaft, Correspondent, neue Formen auch der Finanzierung von Recherchearbeiten und so weiter und so fort. Wie das man halt ja, neu denkt, abseits der Klagen, die man ja sonst aus dem, ja, Printmedien kennt.
Ja, ich bin Oliver aus Berlin und ich muss gestehen, ich wusste ja gar nicht genau, worum es geht, als ich hergekommen bin. Aber da so ein Hype war zu der Veranstaltung hin, bin ich eigentlich auch hergekommen. Und als vorgelesen wurde, war es natürlich ein bisschen langweilig, weil nicht umsonst gibt es sehr gute Menschen, die nur vorlesen, damit ihr Geld verdienen und darin sehr gut sind. Und der Rest der Menschheit eben nicht gut ist, vorzulesen. Aber ansonsten finde ich es gut, dass halt mal wieder was gewagt wurde. Und ich bin gespannt auf die weiteren Events oder Veranstaltungen dieser Serie oder Reihe.
Hi, Jella. So ganz insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier vor allen Dingen so eine Filterbubble vorherrschend ist, die sich sowieso schon mit dem Online-Journalismus beschäftigt. Und dort aber auf der Bühne vorrangig Leute waren, für die das ein sehr neues Feld war. Also ich fand vor allen Dingen die Fallhöhe jetzt so zwischen Fräulein Tessa, die ja einen Vortrag hatte, und so dem Rest sehr extrem. Und fand so den Rest, also es war eher so ein Gefühl von, die etablierten Medien versuchen jetzt mal den total außergewöhnlichen Weg zum verrückten Internet und testen das mal. Und es war so ein bisschen, also wo ich mich schon sehr lange damit beschäftige und darin, glaube ich, sehr natürlich mich darin bewege, war es sehr, sehr laienhafte Versuche. So, wir wären gerne kreativ und innovativ und würden was voll Neues aufziehen, aber irgendwie funktioniert das nicht so, weil wir wären gerne spontan, aber das klappt nicht mit dem Konzept, das wir haben.
Ja, was ist das überhaupt für ein Konzept? In den Schlussapplaus fragte ich den Mitinitiator Mark Heiwinkel, wie es ihm selbst gefallen hat und was das Ganze überhaupt soll.
Darf ich mal gleich in die Glücksfreude hineinplatzen? Marc, erstmal herzlichen Glückwunsch für die Idee zu einem, ich sag's mal jetzt, Journalism-Poetry-Slam. Ja, also es ist ja sowas ähnliches, es ist eine Kreuzung aus theatralischer Inszenierung und dem, was man Journalismus gedruckt oder im Netz nennt. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Man hat das ja schon an anderen Branchen gesehen. Die Musikbranche generiert ihre Einnahmen hauptsächlich durch Konzerte von Musikern. In der Literatur ist es genauso. Die Leute müssen auf die Bühne gehen. Warum machen wir Journalisten das nicht? Also es ist eigentlich ziemlich naheliegend, auch mal Journalisten auf die Bühne zu bringen.
Zumal es, glaube ich, sowas wie eine Salonkultur ja schon mal gab, so in den 20er Jahren. Da hat man ja auch Texte vorgelesen. Wahrscheinlich waren die jetzt nicht so mit Tampon basteln und Gummibooten, wie ihr es hier gemacht habt. Wie habt ihr die Leute ausgesucht? Nach welcher Dramaturgie? Oder ist das eher zufällig?
In Zukunft ist es tatsächlich so geplant, dass jeder Journalist sich bewerben kann. Wir haben ein Formular auf unserer Website. Für den ersten Salon haben wir es so gemacht, dass wir aus unseren Kreisen rekrutiert haben quasi. Nichtsdestotrotz, alle Themen, die die Leute auf die Bühne gebracht haben, waren ihre eigenen Ideen. Das war kreativer Input und ich finde, das spricht dafür oder das zeigt, dass da auf jeden Fall noch mehr möglich ist.
Aber das war schon sehr abwechslungsreich. Also der vorgelesene Text mit Lichtbildervortrag, sage ich mal, klassisch Urania, bis hin zu so etwas wie, ja, dann doch Kindergeburtstag.
War es Kindergeburtstag?
Ja, mit dem Schlauchboot fand ich schon sehr, erinnerte mich sehr dran, oder wie zimmerfrei, sage ich mal. Und es war sehr abwechslungsreich, aber es hatte natürlich auch Längen, das hat man gemerkt. Nicht umsonst gibt es ja bei diesen Poetry Slams Geschichten auch viel kürzere Beiträge, damit das Tempo anzieht. Welche Erfahrung hast du denn jetzt mitgenommen? Das ist gerade vorbei, noch sehr frisch, aber vielleicht, was wirst du das nächste Mal verbessern?
Ich finde, das ist ein sehr schöner Vergleich, Urban Journalism mit Zimmerfrei zu vergleichen, weil die Sendung hat genau beides. Also man erfährt etwas Neues über Menschen, die man kennt, und das Ganze auf eine sehr unterhaltende Art und Weise. Und ich glaube, das ist das, was wir heute Abend gezeigt haben, Themen, nachrichtlich gehaltvolle Themen, mal unterhaltend auf die Bühne zu bringen. Was wir auf jeden Fall anders machen werden, ist, die Längen aus der Veranstaltung rauszunehmen und vielleicht eine ruhigere Location aussuchen. Hier war gerade Kirmes nebenan, das hat uns nicht unbedingt gut getan.
Ja, aber das zeigt ja, dass, ich weiß nicht, bis zum Schluss sind gefühlt, geschätzt, wenigstens 300 Leute geblieben, dass das nicht gestört hat, sondern dass die Leute sicherlich auch hungrig sind nach diesen Präsentationsformen. Die Frage ist ja, ist das jetzt ein Hobbyprojekt oder kann man damit auch möglicherweise kommerziell sein?
Das wird sich in der Zukunft zeigen. Also wir sind da natürlich offen für Gespräche und werden sehen, was daraus wird. Es war ein Experiment. Ich finde, es ist geglückt, jetzt direkt aus dieser euphorischen Schlussstimmung heraus. Es ist geglückt. Mal schauen, was daraus wird.
Wann wird es denn nochmal möglicherweise sein können?
Also was wir uns vorgenommen haben, ist, aus Berlin wegzugehen. Es gibt noch viele andere große deutsche Städte, in denen sowas möglich ist, glaube ich. Das nächste Ziel könnte Hamburg sein.
Für die, die es jetzt nicht mitbekommen konnten, weil sie natürlich nicht hier waren, Alex hat aufgezeichnet. Wann kann man das sehen?
Die Erstausstrahlung findet statt am 5.8. Und danach wird man es auch online auf YouTube sehen können.
Ja, der urbane Journalist Marc Heiwinkel.
Radio 1.
Und der Podcast-Bonus-Track ergänzt die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus noch einmal aus einer anderen Sicht. Und dann geht es zurück 14 Jahre in der Geschichte des Medienmagazins in die Ausgabe vom 13. Februar 2000. Da ging es um den Online-Journalismus vor 14 Jahren. Aber zuerst eine weitere Sicht auf die Europäische Bürgerinitiative Medienpluralismus. Der Gesprächspartner stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Sebastian Steinbach. Ich bin von den European Alternatives, der lokalen Gruppe hier in Berlin. Wir sind Mitinitiatoren der Bürgerinitiative für Europäische Bürgerinitiative mit der Allianz de Journalistes aus Union. Genau.
Warum haben Sie sich angeschlossen? Warum sind Sie sozusagen mit im Boot?
Also wir sind ja eine transeuropäische Organisation und wir sehen Europa weniger den Grenzen mehr als Gesamtkomplex und wir stehen für Demokratie in unserem Europa praktisch ein und sehen, dass es halt in vielen Bereichen extrem bröckelt, gerade durch die Mediensituation in diesen Ländern. Und deshalb mussten wir uns praktisch vom Selbstzweck her für dieses Thema irgendwie einsetzen und haben 2009 damit angefangen. Wir haben unseren Citizen Pact 2007 angefangen, also 2009, und haben da diverse Foren in ganz Europa gemacht, unter anderem auch zum Thema Medien. Und aus der Situation heraus, durch diesen Workshops und den Foren, hat sich praktisch herausgebildet, dass wir da was machen müssen. Und so sind wir damit rein. Ja.
Aber was ist jetzt das konkrete Ziel, dass die EU-Kommission sich damit beschäftigt und ein Gesetz erlässt, was für alle gleich bindend ist? Oder?
Natürlich ist das formale Ziel, erstmal das Thema ins Gespräch zu bringen, eine europäische Debatte darüber zu entfachen, da jetzt endlich mal ranzugehen. Also es gab ja schon praktisch im Europäischen Parlament eine Debatte dazu, die wurde dann, wie schon gesagt, von der konservativen Fraktion ziemlich abgeschmettert und dann wird nicht mehr drüber geredet. Und seitdem bräuchte das praktisch in vielen Ländern, ob das nun Griechenland ist, durch die Krise, durch die ganze Finanzkrise, die aufgekommen ist, werden halt keine dass der Fokus nicht mehr darauf gelenkt, was in diesen Ländern wirklich an Demokratiestrukturen kaputt geht, unter anderem halt auch die Pressefreiheit, sondern es wird nur noch über das Geld geredet. Und wir müssen jetzt langsam wieder anfangen, darüber zu reden, welche Strukturen durch diese Finanzkrise zerstört sind und welche Strukturen die Demokratie auf europäischer Ebene wirklich gefährden. Und wir müssen im Prinzip anfangen bei den Medien. Ja. Und die Debatte muss entfacht werden. Wir wollen natürlich auch mehr Bürgerpartizipation. Wir wollen halt dieses Tool der Europäischen Bürgerinitiative mit unterstützen und fördern, um zu zeigen, dass halt nicht nur da oben irgendwer was macht, was dann auf uns alle Europäer irgendwie herunterfällt und wir müssen das dann wie ein Befehl ausführen, sondern wir haben Möglichkeiten, in diesen Prozess einzugreifen. Und den möchten wir damit natürlich propagandieren und zu sagen, hier Leute, fangt an, macht was. Ihr habt eure Demokratie selbst in der Hand oder zumindest Werkzeuge, um daran mitzugestalten. Einfach da sitzen und nichts tun, funktioniert nicht. Wir müssen da jetzt ran. Genau.
Was soll in diesem Gesetz minimal geregelt sein?
Also es soll erstmal geregelt werden, dass eine bestimmte Konzentration in den Medien nicht mehr, also definiert wird, dass eine bestimmte Konzentration für die freie Medien irgendwie gefährlich ist. Das heißt, wenn ein Konzern die Meinungsmacht übernehmen kann, indem er halt nur genügend mediale Meinungsbildung übernimmt, indem er sich Konzerne und Publikationen dazu kauft und ein gewisses Maß überschreitet, zu sagen, das geht nicht. Da gibt es sowas wie ein, also nach unseren Vorstellungen, das muss man dann hinterher natürlich noch ausarbeiten, aber dann gibt es sowas wie ein Kartellamt oder eine Aufsichtsbehörde, die sagt, das ist zu viel, da kannst du dir jetzt halt nicht mehr dazu kaufen.
Also so wie in Deutschland eigentlich geregelt durch die Kommission der Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, wo dann gesagt wird, alles über 30% ist dann eher marktverzerrend in der Meinungsbildung.
Genau, dass wir da ein Meinungsmonopol entsteht und dass wir da sagen, einfach, das geht nicht, das ist das entspricht nicht dem Sinn oder der Vorstellung einer freien Medienvielfalt, ja, einem Medienpluralismus, genau.
Und wie soll die Pressefreiheit geregelt sein? So ähnlich auch wie Artikel 5 im Grundgesetz?
Das kann ich so gar nicht beantworten. Das ist der Prozess. Wir müssen ja auch sehen, wir haben ja keine europäische Verfassung, wir haben einen Lissabon-Vertrag. Wir müssen gucken, was dort wie geregelt werden kann und was das Europäische Parlament letztlich auch entscheiden kann. Wir müssen ja noch zusehen oder gucken, wie sich jetzt der europäische Parlamentarismus entwickelt und wie die europäischen Regierungsstrukturen sich entwickeln, um dann darauf praktisch zu reagieren. Und das soll auch nicht nur unsere Aufgabe sein, die wir jetzt initiiert haben, sondern wir wollen ja eine gesellschaftliche Debatte. Und wir wollen, dass sich möglichst viele Organisationen und zivilbürgerliche Organisationen damit beschäftigen und sich auch einmischen in diesen Prozess. Und natürlich auch der Bürger an sich, der da einmischen soll. Genau.
Und damit der Rücksturz in die Vergangenheit. Im Medienmagazin vom 13. Februar 2000 hieß es: USA, mit dem Internet setzt sich eine neue Form des Journalismus durch. Der Online-Journalismus. Hören Sie mehr über das Online-Magazin Salon.com. Das ist einer der Pioniere des Online-Journalismus, vorgestellt von Michael Franzen.
Salon.com is an idiosyncratic, punchy, edgy, provocative voice.
Einzigartig, schlagfertig, reizbar und provokant soll es also sein, das Online-Magazin Salon.com aus San Francisco. Gary Camilla, der stellvertretende Chefredakteur, ist sich da ganz sicher. Das mag zwar dick aufgetragen sein, aber Salon ist einer der Pioniere des Online-Journalismus und Träger der Web Awards des Internet-Oscars. Für Camilla jedenfalls steht fest, mit dem Internet ist eine neue Ära des Journalismus angebrochen.
Newspapers are quite fast, but working online, you can be even faster.
Zeitungen sind schon ziemlich schnell, aber du bist online einfach noch viel schneller, betont Gary Camilla. Du schreibst eine Story, bearbeitest sie und dann kannst du sie eigentlich auch schon online veröffentlichen. Das ist eine Frage von Minuten. Und was mir noch am Online-Journalismus gefällt, wir sind bereit, Risiken einzugehen. Die großen Printunternehmen hier bei uns, die sind doch alle eher konservativ. Die sind schwerfällig geworden und nicht bereit, auch mal neue Wege zu gehen.
In Amerika, they've become often somewhat stodgy and unwilling to be on the cutting edge.
Tatsächlich haben digitale Zeitschriften wie Salon.com oder Einzelkämpfer wie der Internetreporter Matt Drudge den traditionellen Medien schon das eine oder andere Mal den Rang abgelaufen. Drudge berichtete als erster über Bill Clintons Fable für die Praktikantin Monica Lewinsky und Reporter von Salon.com brachten ans Tageslicht, dass der einflussreiche republikanische Abgeordnete Henry Hyde, der alles daran setzte, Clinton seines Amtes zu entheben, selbst in jüngeren Jahren kein Kostverächter war.
We view our salon as a dinner party, in which any guest can get up and.
Salon ist wie eine Dinnerparty, auf der jeder Gast aufstehen kann und dann meinetwegen meckern, diskutieren und auch Tiraden halten kann, betont Camille. Wir haben Kolumnisten, die politisch links stehen, aber genauso gut auch rechte Kolumnisten wie David Horowitz. Und dann haben wir Leute wie Camille Pellier, die sich in keine Schublade packen lassen. Eines wollen wir auf keinen Fall: langweilig sein. Wir wollen die politische Diskussion gehörig aufmischen. Die wird ja heute eher schablonenhaft geführt, ohne dass ein richtiger Informationsaustausch stattfindet. Wir wollen die Leute wieder zum Reden bringen. 1,2 Millionen Leser klicken Salon.com im Monat an. Kein schlechter Schnitt. Der Hauptkonkurrent, der Microsoft-Ableger Slate, kommt gerade einmal auf 800.000 Leser. Der gläserne Leser, bei Salon ist das manchmal schon Realität, meint Carol Lloyd. Die ehemalige Drehbuchautorin redigiert Urge, die Sexseite. Tabus gibt es keine. Transsexuelle Teenager kommen genauso zu Wort wie Nancy Chung, eine Edelprostituierte aus Manhattan.
It's immediate. You know that day. You get sometimes hundreds.
Das Feedback auf einige Beiträge ist unmittelbar, meint Carol Lloyd. Manchmal bekommen wir an einem Tag Hunderte von Zuschriften, normalerweise sind es immer noch Dutzende. Du kriegst also mit, ob die Leute einen Beitrag gehasst haben oder ob sie ihn geliebt haben. Normalerweise unterzeichnen die Absender auch ihre E-Mails, also wissen wir, ob Männer den Beitrag gehasst haben oder Frauen. Und die Autoren, die bekommen auch sofort E-Mails. Darüber hinaus wissen wir auch haargenau, wie viele Leute jede Story gelesen haben.
In addition to that, we also know exactly how many people read each story.
Der Durchschnittsleser von Salon, der ist Mitte 30, gebildet und verdient überdurchschnittlich gut. Die Marketingleute des Online-Magazins dürfte das freuen. Schließlich finanziert sich Salon fast ausschließlich über Werbung. Schwarze Zahlen schreibt das Magazin aber trotzdem nicht. Von zweistelligen Millionen-Dollar-Verlusten allein in diesem Jahr ist die Rede. Online-Journalismus ist teuer. So what? Gary Camilla will Salon auf jeden Fall die Stange halten.
I'm not going anywhere now. You know, this job is.
Ich gehe im Moment nirgendwo hin, betont Camilla. Ich habe 4 Jahre meines Lebens in diesen Job investiert. Es ist, als ob du in einer Rockband spielst und die Rockband gerade dabei ist, durchzustarten. Da kann ich doch jetzt einfach gehen und nur sagen, wir plötzlich für ein Sinfonieorchester spielen. Ich habe einfach zu viel Spaß hier. Also egal, was für ein Jobangebot ich erhalten sollte, ich bleibe.
No matter what job offer I would get, I'm not leaving.
Vielleicht hofft der Mann von Salon.com auch einfach nur auf bessere Zeiten. Salon ist schließlich an der Börse notiert und genau wie die anderen Redakteure besitzt Camilla Aktienoptionen. Eigentlich ziemlich clever für einen Rockmusiker.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.